das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Die erste Hürde des Wahlkampfes scheint genommen. Er bekommt ein Enddatum. Den Wahltag. Der neue Bundestag soll am 23. Februar gewählt werden, etwa 7 Monate früher als geplant. Damit geht ein tagelanger Streit um den Wahltermin hinter und vor den Kulissen zu Ende. Gerade rechtzeitig vor der morgigen Regierungserklärung, die der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag abgeben wird. Die Blicke richten sich nun auf die letzten inhaltlichen Vorhaben der aktuellen Regierung, die noch aus SPD und Grünen besteht und nun die Union dafür braucht, um noch etwas zu bewegen. Oliver Sallet.
Der Termin ist ernst, die Stimmung heiter. Tagelang haben die Parteien gestritten. Am Abend stellen die Fraktionschefs von Union, SPD und Grünen Frank-Walter Steinmeier ihren Wunschtermin für die Neuwahl vor. Der Bundespräsident entscheidet laut Grundgesetz über die Auflösung des Parlaments.
Nehmen Sie Platz.
Den Wahltermin ausgehandelt haben sie, Friedrich Merz von der Union und Rolf Mützenich von der SPD. Der zeigt sich am Nachmittag spürbar erleichtert.
Jetzt können wir uns endlich von dieser leidigen Diskussion um den Wahltermin entfernen. Wir werden dann auch eventuell Vorschläge machen, wie wir die noch geplanten Sitzungswochen, wie wir damit umgehen.
Ich will hinzufügen, eine Auflösung des Bundestages ist keine Auflösung des Bundestages im Wortsinne, sondern ist nur die Entscheidung über vorgezogene Neuwahlen.
Und so geht es jetzt weiter. Bundeskanzler Scholz will die Vertrauensfrage am 16. Dezember stellen. Ohne Mehrheit kann er dann Bundespräsident Steinmeier bitten, Neuwahlen anzusetzen. Der hat dann 21 Tage Bedenkzeit. Die Wahl muss nach spätestens 60 weiteren Tagen stattfinden. Wahltag kann dann der 23. Februar sein. Mit dem neuen Zeitplan sind nun fast alle zufrieden. Für die Parteien heißt es jetzt Konzentration auf Wahlkampf und Logistik.
Mit diesem Datum herrscht nun Klarheit für Bürgerinnen und Bürger, für Industrie, Handwerk, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt.
Allerdings, bei der AfD stehen diverse Landeslisten noch nicht. Zudem muss wegen des neuen Wahltermins der Parteitag vorgezogen werden. Ähnliche Herausforderungen haben viele Parteien. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht sucht noch nach Kandidaten. Zudem fehlt es an Geld.
Was die Finanzen angeht, ja, das ist eine gewisse Herausforderung. Ich meine, die Partei ist im Januar diesen Jahres gegründet worden. Wir haben jetzt 4 Wahlkämpfe geführt. Wir haben immer gesagt, wir sind für vorgezogene Neuwahlen. Wir sind auch froh, dass das Ampelelend zu Ende ist.
Unglücklich mit dem Wahltermin ist die Linkspartei, weil er in die Schulferien des bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundeslandes Sachsen fällt, genau wie im Saarland. Briefwähler haben dort nur 2 statt 6 Wochen, um ihre Stimme abzugeben. Die Bundeswahlleiterin zeigte sich heute Morgen vor dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestags zufrieden. Zuvor hatte sie in einem Brief an den Bundeskanzler unter anderem vor Papiermangel gewarnt.
Ich habe niemals gesagt, dass es in Deutschland kein Papier gibt, sondern ich habe gesagt, dass es eine Herausforderung ist, Papier und Druck zu beschaffen.
Aus dem Schloss Bellevue heißt es heute Abend, nach der Vertrauensfrage würde der Bundespräsident zeitnah über eine Auflösung des Parlaments entscheiden. Vorher werde er Gespräche mit allen Chefs der im Bundestag vertretenen Parteien führen.
Der Weg scheint also frei für Neuwahlen, die Schritte dorthin noch Formsache. Doch für einige steht noch ein enormer Schritt bevor, um bei der Bundestagswahl als Partei überhaupt antreten zu können. Für außerparlamentarische Parteien bedeutet das eine große Anstrengung, wie uns Martin Rottach und Paul Jens zeigen.
Guido Klampt macht sich Sorgen. Er ist Landesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei in Baden-Württemberg. Für die kleine Partei könnte es bei den vorgezogenen Neuwahlen eng werden, überhaupt antreten zu dürfen.
Es wird schwierig. Es ist jetzt nicht mehr ganz unrealistisch, als wenn es im Januar gewesen wäre. Aber es wird äußerst anspruchsvoll. Also sagen wir mal zwischen sehr anspruchsvoll bis fast unmöglich. Ja. Und da müssen wir mal schauen, ob wir das tatsächlich schaffen.
Für kleine Parteien, die weder im Bundestag noch in einem Landtag vertreten sind, gilt, sie müssen deutschlandweit rund 27.000 Unterschriften sammeln, um überhaupt bei der Wahl antreten zu dürfen. Das ist undemokratisch, beklagt auch Boris Sobieski, Bundesvorsitzender der Piratenpartei.
Für uns ist der Druck immens. Wir müssen immer noch Aufstellungsversammlungen organisieren, umsetzen. Wir müssen dann auf die Wahlämter gehen, die Unterlagen einreichen, wir müssen dann die Unterschriftenformulare bekommen und dann müssen wir Unterschriften sammeln, was jetzt gerade in der jetzigen Jahreszeit und jetzt vor Weihnachten und im Neujahr unheimlich schwierig ist.
Gemeinsam mit anderen Kleinparteien haben die ÖDP und die Piraten der Bundesregierung einen offenen Brief geschrieben, fordern unter anderem die Anzahl der benötigten Unterschriften zu kürzen. Bislang können nach dem Gesetz jedoch nur die Fristen verändert werden.
Das Gesetz erlaubt dem Bundesinnenministerium, bei einer vorgezogenen Neuwahl wie jetzt den Parteien mehr Zeit für die Formalitäten zu geben. 2005, bei der letzten vorgezogenen Wahl, da wurde genau das beschlossen. Und ich glaube, das wird auch diesmal wieder beschlossen. Und trotzdem kann es vor der Wahl natürlich auch noch rechtliche Streitfragen rund um die ganzen Abläufe geben.
Die ÖDP hat bereits angekündigt, zur Not gegen den Wahltermin klagen zu wollen. Auch für viele Kommunen sind die vorgezogenen Neuwahlen eine Mammutaufgabe. Unter anderem Wahllokale, Wahlunterlagen und Briefwahlen müssen rechtssicher organisiert werden.
Es ist eine unglaubliche Herausforderung für uns. Wir haben in der Regel etwa 9 Monate, um eine Wahl vorzubereiten. Und natürlich werden sich jetzt viele Fristen ändern. Es wird jetzt an vielen Stellen natürlich auch stressiger werden.
Stressig wird es in den kommenden Wochen auch für ÖDP-Landeschef Guido Klammt. Unterschriften sammeln, Mitglieder aktivieren, Wahlkampf machen. Die Plakate haben sie zum Glück von der letzten Wahl aufgehoben. Guido Klammt ist sich sicher, die Zeit für neue wäre bis Februar zu knapp geworden.
Es ist also noch ein Weg für alle bis zur vorgezogenen Bundestagswahl. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Leiter des Wissenschaftscampus NRW, Martin Florak. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuß.
Herr Florak, ist der Wahltermin nun ein fairer Kompromiss, gleichermaßen für Parteien im Parlament und außerhalb sowie für die Wählerinnen und Wähler?
Ja, davon ist auszugehen. Und was vor allen Dingen interessant ist, wir haben auch gesehen, dass zwar der Kanzler das Heft des Handelns formal in der Hand behält, aber doch eine ganze Reihe an politischen Akteuren ja bei dieser Frage mitgesprochen haben. Und auch die informellen Sondierungen, die der Bundespräsident hierzu angestellt hat, sind ja heute auch gewissermaßen öffentlich geworden. Wir haben eben die Bilder aus dem Schloss Bellevue gesehen. Also die Tatsache, dass das formale Recht des Kanzlers, hier den Zeitplan zu bestimmen, nicht konterkariert, aber ergänzt wird durch diese informellen Mechanismen. Aber in der Tat sehen wir hier auch ein gewisses Ungleichgewicht der Parteien. Das sind die Etablierten, die im Moment auch im Bundestag vertreten sind, die hier am Tisch gesessen haben. In der Tat nicht, die im Moment nur außerparlamentarisch als Partei wirken.
Aber doch eine Akzeptanz für diesen Termin, wenn ich Sie richtig verstehe. Erwarten Sie ansonsten einen Vor- oder Nachteil für eine Partei durch womöglich mehr Briefwahl oder die Ferienzeiten in Sachsen und im Saarland?
Ja, möglicherweise wird es darauf hinauslaufen, aber das im Moment zu kalkulieren, für wen dieser Termin vor- oder nachteilhaft ist, das ist aus meiner Sicht vollkommen ausgeschlossen, dazu jetzt rationale Kalkulationen anzustellen. Das ist eigentlich für niemanden absehbar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch diese doch vergleichsweise kurze Periode, daran muss man, glaube ich, erinnern, wir haben auch Phasen erlebt, beispielsweise 2005 waren es 4 Monate, das würde man jetzt unterbieten mit etwa 3,5 Monaten bis zum Wahltermin, dass diese ganze Phase doch eine Situation ist, in der viele Dinge sich ereignen können. Wahlkämpfe werden von externen Ereignissen und auch Schocks möglicherweise durcheinander gewirbelt. Davon mag niemand zu sagen, wie sich das jetzt auf diese ganze Strecke planen lässt.
Unvorhersehbare Ereignisse also im Wahlkampf und ansonsten, was für einen Wahlkampf erwarten Sie? Können die Parteien in dieser kurzen Zeit nur auf wenige zugespitzte Themen setzen oder ist eine gesellschaftliche Debatte über den Kurs unseres Landes möglich?
Nein, es wird schon den Parteien vor allen Dingen darum gehen, auch die zentralen Themen, mit denen sie denken, Wahlkampf positiv gestalten zu können, in den Mittelpunkt zu rücken. Und insofern leitet sich daraus auch die Erwartung ab, dass jetzt im Bundestag keine großen inhaltlichen Kompromisse mehr möglich sein werden. Denn jetzt sind alle darum bemüht, inhaltlich Duftmarken zu setzen, sich ihr Pulver trocken zu halten, eigene Vorschläge zu machen, aber durchaus auch den Tag nach der Wahl und die Tage nach der Wahl im Blick zu behalten. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir vielleicht zwar Neuwahlen haben und damit auch ein Ergebnis, aber dann am Ende doch sehr schwierige Sondierungs- und Koalitionsbildungsmechanismen. Und da sind alle Parteien auch gefordert und gefragt, das, was sie programmatisch wollen, auch in der Hinterhand zu haben, um dann mit möglichen Partnern, die ja auch wieder vielfältig sein können und auch viele, etwas in der Hinterhand zu haben, womit man Paketlösungen machen kann, womit man die eigenen Duftmarken dann am Ende auch in Koalitionsverträge übersetzen kann.
Wird es denn jetzt im Wahlkampf überhaupt um den Blick nach vorne gehen oder geht es vor allem um eine Abrechnung der vergangenen 3 Jahre der Ampelkoalition?
Ja, Wahlen sind keine ernste Dankfeste, kann man sagen. Es wird wenig retrospektiv verhandelt. Und in der Tat war das ja auch ein Makel der Ampel, dass eigentlich die Zukunftserwartungen, die auch an Regierungen gestellt werden, so systematisch unterlaufen worden sind in den vergangenen Monaten. Insofern schaut sich jetzt nicht unbedingt jeder die Bilanz an. Die ist ja auch in der Zuschreibung der Ampel sich selbst gegenüber negativ, sondern die Erwartung ist, wohin führt das? Was kann jetzt in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam gestaltet werden? Und vor allen Dingen auch, in welcher Konstellation kann das geschehen? Und diese Frage der Parteien wird mindestens genauso wichtig sein wie die programmatische Ausrichtung, denn wir haben ja auch möglicherweise noch neue Mitbewerber und auch neue Parteien, die am Ende in den Bundestag einziehen werden. Insofern mischt sich das Bild einerseits programmatisch, aber auch machtkalkulatorisch, denn neue Bündnisse werden vielleicht auch nach dieser Bundestagswahl wieder notwendig werden.
Neue Parteien, das stimmt, aber zurzeit sieht es ja ansonsten so aus, dass Merz gegen Scholz antritt und die weiteren Kanzler und Spitzenkandidaten sind alles altbekannte Köpfe, also von Lindner über Habeck bis zu Weidel. Haben da dann nicht längst die Wählerinnen und Wähler ihren Favoriten?
Ja, für die einzelnen Personen mag das durchaus stimmen, aber auf der anderen Seite haben wir bisher Friedrich Merz und haben die Wählerinnen und Wähler ihn beispielsweise nicht in Wahlkämpfen erlebt, in einer solch zugespitzten Rolle. Insofern birgt das auch eine ganze Menge Überraschungspotenzial. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, dass zwar Kandidatinnen und Kandidaten nicht gänzlich unwichtig sind, aber sie sind ja programmatische Träger. Und es wird insofern bei allen Parteien interessant sein zu sehen, wie groß der Rückhalt nicht nur den Personen gegenüber ist, sondern auch dem programmatischen Angebot, was sie machen. Die Grünen werden das bei ihrem Bundesparteitag in wenigen Tagen verhandeln. Hat Robert Habeck für seinen Kurs genug Rückhalt? Und das Gleiche kann man sowohl für den Kanzler als auch für Friedrich Merz durchdeklinieren.
Sie haben eben schon gesagt, Sie erwarten nicht mehr, dass große Vorhaben noch durch den aktuellen Bundestag gehen, aber das ein oder andere scheint geplant. Wäre das nicht auch eine Chance, um wieder überparteilich Vertrauen zu schaffen bei den Menschen, bei den Wählerinnen und Wählern in die Politik?
Ja, Wahlen sollen ja Mehrheitsfähigkeit herstellen. Insofern ist es jetzt keine Konsensveranstaltung im üblichen Sinne. Aber dennoch gibt es vielleicht gemeinsame Interessen und darauf wird es hinauslaufen müssen. Eine Sache, wo doch zu erwarten ist, dass es hier vielleicht noch vor Weihnachten zu einer Einigung kommen wird, ist die Frage, wie die Regeln zum Bundesverfassungsgericht möglicherweise ins Grundgesetz übertragen werden. Da gibt es ja mehr als nur vage Vorüberlegungen. Da gibt es ausgearbeitete Entwürfe, auch einen Kompromiss, den die Ampel mit der Union geschlossen hat. Insofern kann man schon erwarten, dass bei einer solch prozeduralen Frage des demokratischen Gemeinwesens noch eine Einigung in diesem Jahr möglich ist. Aber spätestens da, wo die inhaltlichen Kernvorstellungen der Parteien berührt sind und wo man sich auch verspricht, damit im Wahlkampf Punkte machen zu können, da wird keine Partei wirklich ernsthaft darum bemüht sein, jetzt in dieser Restlaufzeit noch irgendeine Lösung herbeizuführen.
Vielen Dank für Ihren Blick auf diesen Wahlkampf, Martin Florak, Politikwissenschaftler und Leiter des Wissenschaftscampus NRW.
Sehr gerne.
Auf die anstehenden Neuwahlen schaut jetzt Sarah Frühauf aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie hat dazu folgende Meinung.
Endlich mal wieder eine gute Nachricht. Der Wahltermin steht. In Zeiten wie diesen sind positive Meldungen ja viel wert. Und ob ein, zwei Wochen früher oder später, mir persönlich ist das egal. Wichtig ist, dass das Land, das gerade so verunsichert ist, jetzt ein konkretes Ziel vor Augen hat. Neuwahlen und eine neue Regierung. Nun müssen die Parteien die Zeit nutzen und diejenigen überzeugen, die nicht mehr glauben, dass es besser wird. Die Ampel ist gescheitert, aber nicht die Demokratie. SPD und Union jedenfalls haben schon mal gezeigt, wenn die demokratische Mitte will, dann kann sie auch. Beim Streit um den Wahltermin waren die Fronten zwar hart, aber nicht verhärtet. Im Ernstfall gehen die politisch Verantwortlichen konstruktiv miteinander um. Das beruhigt. Klar, weniger öffentliches Getöse hätte es auch getan, aber hey, mit dem Ende der Ampel hatte der Wahlkampf begonnen. Deswegen ist es absurd, dass die SPD, die Union, wie scheint, in eine Art Übergangskoalition drängen möchte. Das klingt nach Trickserei. Diese Regierung hat keine Mehrheit. Warum sollten CDU und CSU einem Rentenpaket zustimmen, das die Ampel selbst nicht hinbekommen hat? Solche richtungsweisenden Entscheidungen gehören in Koalitionsverhandlungen, nicht in hektische Gespräche, die in den letzten Wochen vor einer Wahl stattfinden. Die Union auf der anderen Seite sollte sich ihr Nein jeweils gut überlegen. Die Verlängerung des Deutschlandtickets, Abbau der kalten Progression, vielen Bürgern bringen diese Dinge viel. Sie würden merken, dass der Staat trotz Krise handlungsfähig ist. Denn bei allem Verständnis für Wahlkampf, worin sich die Demokraten einig sein sollten, ist, den Populisten an den politischen Rändern den Nährboden zu entziehen.
Die Meinung von Sarah Frühauf. Sie lagen weit auseinander und haben dennoch zusammengefunden, Arbeitgeber und Nehmer in der Metall- und Elektroindustrie. Das Ergebnis: mehr Geld für die Beschäftigten. Der Weg dorthin: 4 Verhandlungsrunden und etliche Warnstreiks. Die Tarifeinigung soll Vorbild sein in den Branchen mit 3,9 Millionen Beschäftigten. Viele von ihnen haben es im Moment nicht leicht. Die E-Auto-Branche ist angeschlagen und Ford plant ab kommender Woche in seinem Werk in Köln Kurzarbeit. Auch die gestiegene Inflation ist für viele schmerzhaft. Die Verbraucherpreise sind im Oktober um 2% gestiegen. Annbrit Backenbühl berichtet.
Unterwassermotoren und Pumpen. Darauf ist Pleuger Industries spezialisiert. Die Kunden international. Etwa 200 Mitarbeiter arbeiten hier am Hamburger Standort. Auch für sie ist die heutige Tarifeinigung wichtig. Denn üblicherweise orientiert sich ihr Haustarifvertrag am Pilotabschluss der Metall- und Elektroindustrie.
Ja, dass wir auch ein bisschen mehr davon haben, da für uns ja auch alles teurer wird.
Was nützt das, wenn wir einen riesen Prozent abschließen und dann kann das eine Firma irgendwann nicht mehr bezahlen? Das nützt ja dann auch keinen.
Personalchef Tim Evermann hat die Verhandlungen ganz genau verfolgt, denn das mittelständische Unternehmen steht unter Druck.
Es ist auch so, dass es natürlich auch für die Betriebe die Energiekosten, die Ungewissheit, wo laufen wir hin, die politische Lage momentan, sodass, ja, es ist einfach schwierig zu planen, wo laufen wir hin. Deshalb ist es für uns tatsächlich schon eigentlich gut, dass wir jetzt über 2 Jahre wissen, wo geht's hin.
Sie haben die vergangene Nacht durchverhandelt, wollten den Abschluss in Runde 4 unbedingt hinbekommen. 5,1% mehr Lohn plus Einmalzahlung verbuchen die Gewerkschaften für sich als Erfolg. Die lange Laufzeit des Abschlusses geht aufs Konto der Arbeitgeber.
Für uns war es besonders wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit einen langen Abschluss hinbekommen haben. Einen Abschluss, der in diesen unruhigen Zeiten Planungssicherheit gibt, der den Unternehmen die Sicherheit gibt, einen Weg zu finden, durch diese wirtschaftlich angespannte Krise durchzukommen.
Wir haben bewiesen, dass wir es können als Sozialpartner, dass wir zwar harte Verhandlungen hatten, aber irgendwie zivilisiert, dass wir so zu guten Ergebnissen kommen können. Und ich finde, das könnte auch in der Politik ein Vorbild sein.
Der Pilotabschluss der Bezirke Bayern und Küste soll in der gesamten Fläche übernommen werden. Die Einigung bietet für Unternehmen in schwierigen Lagen Ausnahmeregelungen. Auch relevant für die kriselnde Automobilindustrie. So hat Ford in Köln zum Beispiel heute wegen der schwachen Auftragslage Kurzarbeit angekündigt. Sebastian Dolin von der arbeitnehmernahen Hans-Böckler-Stiftung bewertet die Einigung als guten Kompromiss.
In den USA ist Donald Trump erneut Präsident geworden. Es drohen hier Handelskriege. Und in einer solchen Situation braucht man Planungssicherheit bei gleichzeitig moderaten, vernünftigen Lohnabschlüssen. Das ist mit diesem Abschluss gegeben. Der Abschluss ist so austangiert, dass er die Unternehmen nicht gefährdet, die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet, aber gleichzeitig noch einen Kaufkraftzuwachs bei den Beschäftigten garantiert.
Für rund 3,9 Millionen Beschäftigte könnte der Tarifvertrag schon bald gelten. Hier bei Pleuger Industries hoffen Sie, dass sich auch Ihr Betrieb zeitnah am Pilotabschluss orientiert.
Einfach mal die Hand reichen und in Ruhe miteinander sprechen. Dafür hätten viele ambulante Pflegerinnen und Pfleger im Alltag gerne mehr Zeit. Doch Pflegedienste funktionieren meist nach einem durchgetakteten Schema und dadurch nicht immer nach den individuellen Bedürfnissen. Rund 5 Millionen Menschen sind insgesamt in Deutschland auf Pflege angewiesen und es werden in den kommenden Jahren noch viel mehr, wenn unsere Gesellschaft weiter altert. Ein neues ambulantes Pflegekonzept der Caritas soll die Qualität der Pflege nun verbessern, zeigt uns Fabian Siegel.
Guten Morgen!
Hausbesuch bei Brigitte Pörner in Wehr, nahe der Schweizer Grenze.
Hallöchen!
Die Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst ermöglicht der 83-Jährigen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben.
Verwandte habe ich nicht, Kinder erst recht nicht, die wollten mir damals nicht. Und so habe ich hier meinen Bekanntenkreis und da komme ich gut mit zurecht, weil die Pflege mich unterstützt.
Heute benötigt Brigitte Pörner ein Fußbad. 2 Jahre lang hatte sie offene Beine. Früher bezahlten die Kassen nach starren, vorher festgelegten Paketleistungen. Zusammen mit dem Fußbad hätte Pflegerin Sarah Neudecker auch Zähneputzen oder Kämmen abrechnen müssen, obwohl Brigitte Pörner das alles noch selbst kann. Nun können Patientinnen und Pflegerinnen freier entscheiden, was sie machen. Denn Sarah Neudecker bekommt einen festen Stundensatz wie ein Handwerker.
Das macht natürlich ein wesentlich besseres Gefühl, wie wenn ich einfach von irgendeinem Modul vorgeschrieben bekomme, was ich jetzt zu tun habe. Das heißt, es stärkt mich wieder in meiner Fachlichkeit. Ich darf und muss wieder denken, was ist jetzt hier angebracht oder wo liegen jetzt hier die Schwerpunkte in dieser Versorgung.
Und die Patienten würden wieder selbstständiger, sagt die Caritas. Nach jahrelangen Verhandlungen haben offenbar auch die Krankenkassen das Potenzial erkannt. Die AOK Baden-Württemberg als größte Pflegekasse im Bundesland teilt heute mit, man sehe in dem Modell eine gute Möglichkeit, den Beruf in Zeiten von Fachkräftemangel attraktiver zu machen und damit die Pflege der Patienten zu sichern. 33 weitere ambulante Pflegedienste sind mittlerweile umgestiegen. Und Caritas-Geschäftsführer Rolf Steiniger kann sich von Nachfragen aus ganz Deutschland kaum retten. Für ihn ist das Modell nicht weniger als eine Revolution, die auch noch Geld spare.
Früher sind wir hingegangen und haben in der Modulpflege jeden Tag eine fremddefinierte Leistung erbringen müssen. Nur die wurde bezahlt. Heute sind wir weniger Stunden, umgerechnet in Stunden bei den Patienten. Das heißt auch weniger Geldaufwand für den Patienten.
Weil unnötige Leistungen wegfielen. Bei Brigitte Pörner müssen nach dem Fußbad heute nur noch die Stützstrümpfe angezogen werden. Standardprogramm. Bei früheren Besuchen hat sie aber auch schon mal unter Aufsicht auf dem Heimtrainer gestrampelt oder endlich mal wieder ihren Balkon besuchen können. Denn auch für die seelische Gesundheit haben die Pflegekräfte jetzt wieder mehr Zeit. Und so tanzen sie auch schon mal Walzer, wie neulich mit einer Demenzpatientin.
Es hat ja ein wahnsinniges, gutes Gefühl gemacht, dass sie noch mal Walzer tanzen konnte in ihrem Leben. Und also das hat die auch wirklich tagelang noch erzählt.
Und daraus zieht am Ende auch die Pflegerin neue Kraft.
In der Welt der Autokraten hat die freie Presse keinen Platz und ausländische Medien werden auf Distanz gehalten. In der Türkei ist unabhängiger Journalismus längst gefährlich und ein neues Gesetz nach russischem Vorbild könnte nun die Meinungsfreiheit im Land noch weiter einschränken. Seit heute wird darüber im türkischen Parlament diskutiert. Wer im Auftrag eines ausländischen Staates oder einer Organisation handelt, dem sollen künftig 3 bis 7 Jahre Haft drohen. Die Regierung sagt, sie wolle damit Spionagetätigkeiten ausländischer Geheimdienste eindämmen. Doch Experten warnen, dieses Gesetz könne quasi jeden treffen und solle noch mehr Kritiker mundtot machen. Katharina Willinger.
Merdan Yanar da weiß, was es heißt, in der Türkei Journalismus zu machen. Der Chefredakteur und Eigentümer des linken Nachrichtensenders Telebir saß bereits wegen seiner Arbeit im Gefängnis. Sicherheitskräfte führten ihn damals direkt aus der Live-Sendung ab. Und nun, sagt er, während der Studiohund Güneş streichelt, könne das alles noch schlimmer werden, wenn die Regierung das neue Agentengesetz verabschiedet. Es reicht zukünftig, wenn sie eine Meinung vertreten. Sie hinterfragen zum Beispiel, warum die Türkei Truppen nach Syrien schickt. Dann kann man sie inhaftieren, weil das eine Einschätzung ist, die den Interessen des Staates Syrien entspricht. Das sind abstrakte Anschuldigungen, offen für jede Art von Interpretation. Doch es könnte nicht nur Journalisten treffen, sagt Yanardar. Auch Stiftungen oder Menschenrechtsvereine seien nun ein leichtes Ziel, vor allem wenn sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Und es kann jeden Bürger treffen. Kritik am türkischen Präsidenten könne einem zukünftig als Auftrag einer ausländischen Regierung ausgelegt werden. Etwas, das Regime wie im Iran oder in Russland schon regelmäßig tun. Zeynep Gürcanlı vom türkischen Journalistenverband und ihre Mitstreiter haben versucht, das Gesetz zu verhindern. Für sie wird die Pressefreiheit damit noch massiver eingeschränkt. Seriöse Journalisten finden bei den großen Medienhäusern keine Jobs mehr, denn der Großteil ist regierungsnah. Also gründen sie eigene Websites oder Plattformen und erhalten dafür oft auch Unterstützung aus dem Ausland. Und nun will die Regierung sie mit diesem Spionagegesetz einschüchtern und so jede Art von kritischem Journalismus verhindern. Ins Visier gerate damit auch jeder türkische Journalist, der für ausländische Medien arbeite. Die Regierung streitet ab, dass das Gesetz der Einschränkung der Meinungsfreiheit diene. Man wolle damit Spionagetätigkeiten ausländischer Geheimdienste im Land eindämmen. Im türkischen Parlament soll bereits in den kommenden Tagen darüber abgestimmt werden. Morgen wollen Regierungsvertreter das Gesetz verteidigen. Von der Opposition gab es schon heute heftigen Widerspruch. Dieses Gesetz wird die Türkei in ein Land verwandeln, das schweigen muss. Oder jeden, der spricht, bestraft. Warum überhaupt so ein Gesetz entworfen wurde, hat hier niemand verstanden. Doch eine einfache Mehrheit genügt der Regierung. Und die hat sie gemeinsam mit ihrem ultranationalistischen Koalitionspartner. Beim Fernsehsender Telebirsch in Istanbul bereitet man sich daher darauf vor, dass die Mitarbeiter künftig mit noch mehr Vorwürfen konfrontiert werden. Auch unser Interview heute könnte dann zum Problem werden. Natürlich, wenn das Gesetz durchgeht, könnte es heißen, ich arbeite für den deutschen Staat. Sie wären die Agentin, die Verbindung sozusagen. Was ist dann möglich? Die Wahrheit steht fett an der Wand geschrieben. Janardar und sein Team wollen sie weiter ans Licht bringen.
Wir machen weiter mit Nachrichten des Tages und jetzt mit dir, Konstantin.
Israel hat einen weiteren Grenzübergang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geöffnet, kurz vor Ablauf einer von den USA gesetzten Frist. Es seien bereits Güter in den Süden und die Mitte des Gazastreifens gebracht worden. Hilfsorganisationen nannten den Umfang der Hilfe völlig unzureichend. Unterdessen gingen die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah aus dem Libanon weiter. In der israelischen Küstenstadt Nahariya starben 2 Menschen nach einem Raketenangriff. Der Libanon meldete mehr als 30 Todesopfer nach Beschuss durch die israelische Luftwaffe in verschiedenen Gebieten. In Großbritannien ist das geistliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche, Erzbischof Welby, zurückgetreten. Dem Erzbischof von Canterbury wird vorgeworfen, den jahrzehntelangen Missbrauch von mehr als 100 Jugendlichen durch einen Anwalt der Kirche nicht öffentlich gemacht zu haben. Die anglikanische Gemeinschaft hat weltweit mehr als 85 Millionen Mitglieder. Aufgabe des obersten Geistlichen ist unter anderem die Krönung des britischen Monarchen. Kirsten Fehrs bleibt Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die Synode der EKD, also das Kirchenparlament, wählte sie heute in Würzburg mit 97 von 130 Stimmen. Fehrs hatte das Amt bereits ein Jahr kommissarisch inne. Die 63-Jährige sagte nach der Wahl, sie wolle sich weiter für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche einsetzen. Ein Berufungsgericht in den Niederlanden hat ein weitreichendes Klimaurteil aus dem Jahr 2021 gegen den Shell-Konzern gekippt. Der Öl- und Gaskonzern müsse zwar einen angemessenen Beitrag leisten, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, so die Richterin. Die bestehende Gesetzgebung sehe aber keine spezifische Quote für einzelne Unternehmen vor. Shell war gegen das Urteil in Berufung gegangen, den CO2-Ausstoß um 45% zu senken. Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten treibt die Kryptowährung Bitcoin auf Rekordhöhen. Sie prallte heute knapp an der 90.000-Dollar-Marke ab. Mehr von Stefan Wolf.
Die Bitcoin-Anhänger haben die große Hoffnung, dass Trump das wahrmacht, was er im Wahlkampf angekündigt hatte, nämlich den Handel mit der Kryptowährung weniger Regeln zu unterwerfen. Auch will Trump als erste Amtshandlung den Chef der Börsenaufsicht entlassen, der Bitcoin besonders kritisch gegenübersteht. All das treibt den Bitcoin-Kurs an. Seit Trumps Wahlsieg ist der Wert des Bitcoin noch einmal um 15% gestiegen. Aktuell steht er so hoch wie noch nie, bei knapp unter 90.000 Dollar. Ein Blick auf den Kurs zeigt allerdings auch, dass der Bitcoin in der Vergangenheit im Wert stark schwankte. Vor rund einem Jahr lag er noch unter 35.000 US-Dollar.
Weihnachten scheint vor der Tür zu stehen, wenn wir die ersten Lebkuchenhäuser sehen. Und wir haben eine beeindruckende Zahl gefunden. 87.000 Tonnen Lebkuchen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland produziert, vor allem für Weihnachten. Eine Lebkuchenvariante wird das ganze Jahr über angeboten, die Pulsnitzer Pfefferkuchen in Sachsen. Aus streng geheimen Gewürzmischungen und in langer Tradition.
Dichtes Gedränge hier auf dem Pfefferkuchenmarkt. Auch dieses Jahr sind wieder Zehntausende aus ganz Deutschland in die Kleinstadt gekommen. Am Stand dieser Pfefferküchlerei herrscht Hochbetrieb.
Achtung, warte mal, vielleicht müssen wir eine halbe Stunde schon wieder ordern. Könnte gut möglich sein.
Gefüllte Pfefferkuchen, sogenannte Spitzen mit Eierlikör oder Konfitüre, gehen heute besonders schnell weg.
In zweimal Eierlikör?
Ja.
Und dann einmal die Sauerkrautspitze.
Für uns sind es die besten Pfefferkuchen. Und wir waren halt auch in der Nähe und haben gesagt, den Markt müssen wir mitnehmen.
Das sehen auch diejenigen so, die noch in der Schlange auf Pfefferkuchen warten.
Also da hat mich meine Frau hingestellt.
Genau, sie hat gemeint, Tradition, einer der Ältesten, wird schon was Gutes sein.
Ich kaufe, solange ich Lebkuchen esse, ich bin 85 Jahre alt, esse ich nur Lebkuchen aus Pulsnitz.
In dieser Backstube werden sie gebacken. Mindestens 6 Wochen reift in dieser Truhe der Teig für echte Pulsnitzer Pfefferkuchen. Was sie unterscheidet von Aachener Printen oder Nürnberger Lebkuchen, ist vor allem der Geschmack.
Jeder Pfefferküchler hier in Pulsnitz hat seine eigene Gewürzmischung, sein eigenes Familienrezept, nach dem man noch seine Gewürze mischt. Und das macht den Pfefferkuchen eigentlich wirklich einzigartig.
Teig und Gewürze werden in dieser Maschine vermengt. Es sind immer 9 Gewürze, wie etwa Zimt, Ingwer, Piment und Kardamom. Die genaue Mischung verraten Peter Kotsch und sein Sohn Martin jedoch nicht. Sie backen in 7. Generation. Ihre Pfefferküchlerei ist damit das älteste der 9 noch produzierenden Pulsnitzer Unternehmen.
Bis ich ungefähr 5 war, wollte ich Müllfahrer werden. Aber ich habe mich dann umentschieden auf dem Weg im Kindergarten. Habe ich mir mit meiner Schwester ausgemacht, dass ich die Firma übernehmen werde.
8 feste Mitarbeitende hat das Familienunternehmen. Jetzt zur Hochsaison wird täglich gebacken, glasiert und verpackt. Teig im 2-stelligen Tonnenbereich wird verarbeitet. Auch hier gilt, wie viel genau, bleibt geheim. Nur so viel, das Geschäft mit den Pfefferkuchen läuft gut. Wieder. Denn zu DDR-Zeiten aßen viele das langhaltbare Gebäck das ganze Jahr über. Mit dem Mauerfall änderte sich das.
Nach der Wende sind wir halt sozusagen mehr in die Richtung Weihnachtsgebäck geschoben worden. Und dann kam halt erschwerend hinzu, dass es halt der Markt überschwemmt war mit anderen Lebkuchen, wie man in ganz Deutschland sagt.
Heute bereiten dem Familienunternehmen vor allem die gestiegenen Rohstoffpreise Sorgen. Allein der Preis von Schokolade habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht. Trotzdem, sagt Martin Kotsch.
Ich gucke optimistisch in die Zukunft, weil ich glaube, wenn man pessimistisch in die Zukunft blickt, braucht man gar kein Unternehmen zu führen, weil das ist keine gute Herangehensweise an irgendwas.
Zurück zum Pfefferkuchenmarkt. Seit 20 Jahren läutet dieser nun schon immer Anfang November die Saison ein. Am Stand von Löschner wird die nächste Fuhre angeliefert.
Nachschub.
Zeit für eine Pause hat das Verkaufsteam nicht.
Man freut sich abends, wenn man sich irgendwo hinsetzen kann. Aber es macht immer trotzdem richtig viel Spaß.
Der alljährliche Pfefferkuchenmarkt ist der erste große Aufschlag. Danach geht die Saison erst richtig los. Bis Weihnachten heißt es für die Pfefferküchler in Pulsnitz jetzt durcharbeiten.
Ja, und wir sind dann jetzt wohl mindestens in Vorweihnachtsstimmung. Carsten, fehlt nur noch der Schnee. Ist der denn im November irgendwo schon in Sicht?
Ja, irgendwo, der ist sogar ziemlich nah in Sicht. Also wir erwarten durchaus morgen in einigen wenigen Regionen Deutschlands ein paar Schneeflocken. Das wird nicht für Pulsnitz reichen. Pulsnitz liegt etwa 290 Meter über dem Meeresspiegel. Da wird es dann doch eher, werden es ein paar Regentropfen sein. Aber Schnee ist ein Thema. Hier zum Beispiel ein Webcam-Bild aus dem Allgäu vom Fellhorn. Hier hinten im Tal liegt Oberstdorf. Dieses Bild ist von gestern. Da gab es keinen Schnee. Heute der gleiche Bildausschnitt sieht folgendermaßen aus. Über Nacht hat es im Süden, vor allem auch im Südwesten, ein paar Zentimeter Schnee gegeben. Heute Morgen um 7 Uhr haben ein paar Wetterstationen die Schneehöhe gemessen. Auf der Zugspitze waren es 11 Zentimeter. Auf dem Feldberg im Schwarzwald in nicht einmal 1500 Metern Höhe 9 Zentimeter Schnee. Und wenn ich sage, morgen gibt es auch ein paar Flocken, dann sehen wir das hier auf der Karte. Das sind die Neuschneemengen bis Donnerstagmorgen, also übermorgen früh. Und wir sehen im Erzgebirge, können ein paar Flocken fallen, von Karlsfeld bis Oberwiesenthal, vielleicht 2 bis 5 Zentimeter. Im Bayerischen Wald und am Alpenrand und im Alpenvorland ist ebenfalls wenig Schnee drin. Und in der Nacht von morgen auf übermorgen könnte sogar in München, vielleicht in den südlichen Vororten, könnten ein paar erste Flocken des Winters herunterkommen. Und diese ersten Flocken des Winters, die sehen wir hier auf dem Wolkenvorschaufilm. Das ist dieses kleine Regengebiet, was jetzt in der zweiten Nachthälfte hier von Polen kommt, Richtung Brandenburg, Richtung Sachsen zieht. Und dann hier morgen Mittag Schneefallgrenze 600 Meter etwa im Erzgebirge. Es gibt ein zweites Regengebiet im Nordwesten. Hier ist es wärmer. Hier gibt es zum Beispiel in den Mittelgebirgen keine Flocken. Aber ganz wichtig, morgen ab den Abendstunden in der Nacht zum Donnerstag, da schneit es am Alpenrand. Deshalb kann es am Donnerstagmorgen am Alpenrand durchaus glatte Straßen geben. Die Temperaturen heute Nacht In den Mittelgebirgen im Osten 0 bis minus 3 Grad, sonst sind es meistens 3 bis 7 Grad. Morgen Nachmittag im Süden und Südosten nur 2 bis 5 Grad, bevor dann der Schneefall kommt und es kälter wird. Im Nordwesten bleibt es wärmer mit 8 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten sehen nicht winterlich aus, sondern eher novembermäßig. Viele Wolken, kaum Sonnenschein, vor allem in der Mitte immer wieder ein bisschen Regen. Auf den richtigen Winterhelge müssen wir noch ein bisschen warten.
Wir warten alle zusammen. Danke, Carsten, heute Abend für die Ausblicke. Und das waren die Tagesthemen am Dienstag. Hier übernimmt jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Ja, und zwar Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ist zu Gast und Julia Klöckner von der CDU. Sie diskutieren über die Neuwahlen.
Und wir hoffen, Sie wählen auch morgen wieder die Tagesthemen. Dann begrüßt Sie Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.